Willkommen beim Baumentscheid Podcast. Der Baumentscheid? Das ist die Initiative für mehr Bäume und für Klimaanpassung in Berlin. Hier entdecken wir gemeinsam, wie unsere Stadt von morgen aussehen kann.
Hallo, ich bin Juliane vom Podcast-Team des Baumentscheids und in dieser Folge geht es um direkte Demokratie. In Deutschland können wir nämlich nicht nur alle paar Jahre wählen und danach zuschauen, was Politiker tun, sondern wir können aktiv politische Entscheidungen treffen und Gesetze verwirklichen. Und genau das ist unser Plan beim Baumentscheid. Mit unserem Bäume-Plus-Gesetz oder auch Klimaanpassungsgesetz. Das wollen wir per Volksentscheid umsetzen. Und das ist eben eine Form der direkten Demokratie. Und in dieser Folge schauen wir, was ist direkte Demokratie, wie funktioniert sie? Und weil wir ja wollen, dass der Baumentscheid erfolgreich ist, gibt es auch die Frage, wie kann direkte Demokratie, wie kann so ein Volksentscheid gelingen? Heinrich Strößenreuter ist zu Gast in dieser Folge. Er hat den Baumentscheid mitgegründet. Er hat auch schon mehrere NGOs gegründet und hat Erfahrungen mit dem Thema Volksentscheid hier in Berlin. Er hat nämlich den Volksentscheid Fahrrad mitgegründet. Und ich sage Hallo, Heinrich.
Hallo, Julia.
Fangen wir an mit der Frage, woher kommt deine Begeisterung für direkte Demokratie?
Boah, da müsste ich jetzt lange mal zurückschrauben, aber ich glaube, es hängt mit der Schweiz zusammen, was die dort schon alles Schönes entschieden und gemacht haben und ist einfach als eine sehr tolle Ergänzung zur parlamentarischen Demokratie liebgewonnen haben und damit über Jahre und Jahrzehnte ein erfolgreiches Land entwickelt haben. Das ist eine ganz lange Historie. Ich war tatsächlich in den Wahlomaten immer als rechts- oder linksradikal eingestuft, weil ich Volksentscheide gut fand. Und eben halt diese Parteien sind die, die es halt auch gut fänden, dass man Volksentscheide auf Bundesebene hätte.
Hast du ein Beispiel aus der Schweiz?
Ja, es gab ganz viele Volksentscheide zum Thema Verkehr beispielsweise, wo es auch immer wieder darum ging, Autoverkehr ein Stück zurückzudrängen, ÖPNV auszubauen, Bahn auszubauen. Und die waren immer erfolgreich. Immer hat das Volk am Schluss tatsächlich eine gute Entscheidung getroffen, die meistens anders war, als die gewählten Politikvertreter geglaubt haben.
Okay. Wir müssen das Ganze auch mal ein bisschen definieren. Also was steckt hinter dem Begriff direkte Demokratie? Ist es gleichzusetzen mit Volksentscheid oder steckt da noch mehr dahinter?
Direkte Demokratie heißt, dass das Volk entweder Volksgesetzgeber ist oder Entscheider, der sozusagen das Parlament oder die Bürgerschaft in einer Stadt ersetzt. Also sie trifft sozusagen eine Entscheidung, die kann ein Beschlussgegenstand sein, also über einen Beschlussantrag oder eben halt ein Gesetz. Dann ist sie danach ein rechtlich bindendes Dokument, was natürlich auch wieder geändert werden kann, aber erstmal ist es da. In der Regel gibt es beim Bürgerentscheid, Volksentscheide sind die auf Landesebene, die sind ein bisschen komplizierter.
Also es gibt Bürgerentscheide und es gibt Volksentscheide,
ja? Genau. Also ich fange mal mit Bürgerentscheiden mit an für die normale. Also wir haben mal 11.000 Städte in Deutschland und da sind es dann überwiegend Bürgerentscheide. Das sind meistens zweistufige Verfahren. Man muss einen Antrag auf Bürgerentscheid stellen. Davon muss man üblicherweise 1% Unterschriften sammeln. Also 1% der Wahlberechtigten müssen in der Regel per Papier unterschrieben haben, muss also raus auf die Straße mit Leuten entsprechend zu überzeugen von dem, was man macht. Und das aber gleichzeitig auch der Relevanztest. Wenn Politiker aus den Parteien merken, boah, die haben es hingekriegt, diese 1% zu sammeln, und manchmal auch noch viel, viel mehr. Also in Berlin beispielsweise sind 1% 20.000 gültige Unterschriften. Beim Volksentscheid Fahrrad damals haben wir 105.425 Unterschriften gesammelt, und zwar nicht in 6 Monaten, sondern in 3 Wochen. Und das war ein fettes politisches Statement. Ab dem Moment wusste die Politik und auch die Medien, in Berlin gibt es ein anderes Empfinden für Verkehrspolitik, in dem Fall für Radverkehrspolitik in der Stadt, und dem muss politisch nachgekommen werden.
Also die Hürde ist wie viel Prozent in Berlin?
1% in der ersten Stufe, also auch bei fast allen Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene. Man kann sagen, das ist eine Art Relevanztest. Denn nachher muss ja dann die Behörde diesen Gesetzesvorschlag oder Satzungsvorschlag oder Beschlussvorschlag prüfen. Sie muss ein Landeswahlamt in Gang setzen. Also da sind ja auch Aufwendungen auf der anderen Seite. Insofern ist es auch schon ganz gut. Plus es ist ein Schutz natürlich gegen unnütze und doofe Entscheidungen, die es ja auch geben kann. Also das schützt tatsächlich vor, dass manche Sachen nicht passieren, vor denen man vielleicht Angst hätte. Gerade wenn man jetzt an, sagen wir mal, die rechtsextremen Ränder unseres Parteienspektrums schaut, die müssen auch dann diese 1% hinkriegen und in Folgestufen entsprechend auch mehr. Also erste Stufe, Antrag auf Bürgerbegehren oder Bürgerentscheid oder Volksentscheid in der Regel 1%. Dann auf Landesebene, also Stadtstaaten wie Berlin und auch die Flächenländer, dann kommt das einige Volksbegehren, da muss man dann 7% der Unterschriften sammeln. In Berlin sind das 170.000 Netto-Unterschriften, also gültige. Das heißt, wir müssen 250.000 brutto sammeln.
Also wir haben das Ziel, auch beim Baumentscheid noch mehr zu sammeln, weil es sein kann, dass manche für ungültig erklärt werden.
Nicht lesbar, möglicherweise weggezogen oder nie wahlberechtigt gewesen.
Da wird dann jede einzelne Unterschrift geprüft. Ist die Person überhaupt wahlberechtigt?
Ja.
Okay.
Ja. Also sie prüfen, bis wir 170.000 gültige haben und der Rest wird dann nur noch mal ausgezählt. Das ist inzwischen schon ein bisschen schlauer. Man kann es mit noch weniger Aufwand machen, indem man Stichproben zieht, aber wir sind jetzt erstmal so bei diesem Verfahren, das auch schon taugt. Sondern wenn das erfolgreich ist, dann würde praktisch der Volksentscheid oder Bürgerentscheid stattfinden, nämlich die eigentliche Abstimmung an der Urne. Das ist dann in der Regel an einem Wahltag. Und da braucht man dann sowohl ein Quorum als auch eine Mehrheit. Also Quorum heißt, 25% der Wahlberechtigten müssen mit Ja stimmen. Mhm. Und Mehrheit heißt, muss immer eine mehr als Nein stimmen sein. Das wieder in Zahlen umgerechnet. In Berlin brauchen wir eine Mehrheit mit mindestens 650.000 Ja-Stimmen.
Mhm.
Und auch in anderen Städten braucht man dieses Quorum und man braucht entsprechend diese Mehrheit. Aber dann, ohne weitere Verhandlungen, ohne weiteres politisches Geschacher, ist dann ein solches Gesetz oder ein Beschluss in Kraft gesetzt und dann bindende Entscheidung, bindendes Recht.
Meine Frage war ja vorher auch gewesen, ist das, was wir unter direkter Demokratie verstehen, nur der Volksentscheid oder gibt es eigentlich auch noch andere Elemente, die auch in diese Richtung direkter Demokratie gehen?
Genau, man kann es doch mal den Fächer ganz, ganz groß aufmachen. Also von der Berliner Landesverfassung und dem Abstimmungsgesetz haben wir den Volksentscheid mit den drei Stufen Antrag auf Volksbegehren, Volksbegehren, Volksentscheid. Dann haben wir die kleine Schwester, den kleinen Bruder, das ist die sogenannte Volksinitiative. Da muss man 20.000 Unterschriften sammeln und erwirtschaftet sich damit das Vorspracherecht im Abgeordnetenhaus. Sie müssen einem zuhören sozusagen. Ne? Man darf dann seine Dinge da zum Besten geben, was immer das auch ist. Dann haben wir auf Bezirksebene, ein Bezirk bei uns ja gleich auch wieder eine Stadt mit 400.000 Einwohnern, da haben wir den Bürgerentscheid, der also so funktioniert wie in anderen Städten. Man muss dann auch wieder seine 1-3% der Unterschriften sammeln und danach die Mehrheit dann an der Urne haben. Dann noch eine Stufe drunter gibt es den Anwohnerantrag.
Mhm.
Da muss man 1.000 gültige Unterschriften auch wieder auf Papier sammeln, um dann das Thema in eine Bezirksverordnetenversammlung, also sozusagen das Stadtparlament in unseren Bezirken hier in Berlin mit einbringen. Mhm. Und dann gibt es noch diejenigen ohne sonderrechtliche Wirkung, nicht Petitionen über change.org oder Init oder Campact, wie sie mal heißen. Das sind im Prinzip offene Briefe an Politiker verschiedener Couleur. Und je nachdem, wie viel die dann online unterschrieben haben, ist halt größeres, kleineres Statement.
Okay, danke nochmal für die Zusammenfassung.
Ich könnte auch noch über den Bürgerrat sprechen, aber das sparen wir uns für heute auf.
Klingt auch interessant.
Ja.
Okay, du hast jetzt schon von der Schweiz von Beispielen gesprochen und natürlich auch vom Volksentscheid Fahrrad. Kannst du ein Beispiel aus Deutschland nennen, wo der Volksentscheid Erfolg hatte?
Die Mutter aller Volksentscheide, also mein großes Vorbild, ist tatsächlich der Volksentscheid zum Offenhalten des Tempelhofer Feldes. Das Tempelhofer Feld war halt ein Innenstadtflughafen in Berlin, der in den 30er, 40er Jahren, glaube ich, gebaut wurde und wurde dann jetzt vor 10 Jahren, 2013, per Gesetz dann praktisch in eine Parklandschaft überführt. Und dieses Gesetz ist ein bindendes Gesetz für den Senat und das Abgeordnetenhaus. Die können den zwar jederzeit ändern, aber jetzt kommt das Spannende von Volksentscheiden. Wenn das Volk mal entschieden hat, trauen sich die Parteien nicht mehr so schnell tatsächlich dort ran. Also auch mit der Mehrheit von CDU, SPD könnten das Gesetz längst geändert haben, aber trauen sich nicht. Und das hat dazu geführt, dass dieses Riesengelände von diesem Flughafen eine gigantisch schöne Parkanlage ist, mitten in der Stadt, in der Nacht Kaltluft produziert, tagsüber Vögelgeräusche und einfach eine wirklich tolle Aufenthaltsfläche. Wer das in den Sommer- oder genauso auch Wintertagen sieht, für Berlinerinnen und Berliner aus der ganzen Stadt sich dort erholen und einfach Ruhe und ja, ein bisschen bei sein, mit der Natur genießen, der mag da jetzt keine Häuser drauf bauen und kein Beton, kein Asphalt vergießen.
Hoffentlich wird es auch so bleiben, ja.
Wir stehen Rücken an Rücken mit dem Volksentscheid Tempelhofer Feld.
Ja. So ein Volksentscheid wie auch der Baumentscheid, da stecken sehr viele Menschen sehr viel Arbeit rein, die meisten ehrenamtlich. Und das ist ja so eine Sache, das muss man können, man muss diese Zeit investieren wollen. Und man braucht natürlich auch ein Thema, für das es sich lohnt, all diese Zeit, die Arbeit da rein zu investieren. Kannst du mal umreißen, was es eigentlich braucht, um so einen Volksentscheid zu starten, das Ganze auch durchzuziehen von den Menschen her, die da mitmachen, aber auch gibt es da irgendwelche rechtlichen Bedingungen und so weiter?
Das eigentliche Geheimnis eines Volksentscheides ist es, dass eine so groß attraktive Idee gibt, dass man sagt, boah, da will ich mitmachen, die will ich zum Erfolg bringen, das fasziniert mich, dafür opfere ich gerne meine Freizeit, zusammen sein mit Familien, Freunden, Partnern und so weiter, meine Hobbys. Und oft ist es ja so, wenn jemand hier aktiv mitarbeitet, nach 3, 4, 5 Monaten kommen dann so die Klagen aus dem Privatbereich, du bist immer nur noch beim Baumentscheid. Mhm. Und dann gibt es so ein bisschen Fluktuation, das gehört aber dazu. Wir haben ja schließlich eine Kampagne, die über fast 3 Jahre dauert, und um es erfolgreich zu sein. Also es braucht diese Idee, wo man sagt, das ist so attraktiv, dafür lohnt es sich, sich einzusetzen. Und das ist die eigentliche Kunst, kriegt das Initiatorenpaar, meistens ja mehr als eine Person, kriegen die diese Idee so rüber, dass Leute folgen. Und da gibt es einen schönen Spruch einer amerikanischen Anthropologin, die sagte, zweifle niemals daran, dass 5 Leute die Welt verändern werden. In der Tat, es war nie anders. Also wenn es die ersten 1, 2 da sind, kriegt man das Kernteam zusammen. Also gibt es da 5, 6 Leute, die sagen, jawohl, da sind wir mit dabei. Weil dann wächst es, dann wird aus dem Kernteam von 5 Leuten, wird eins von 10 oder 20 Leuten. Jetzt beim Baumentscheid sind wir aktuell, ich würde mal sagen, so 30, 40 Leute, die sehr regelmäßig mitarbeiten. Wenn die Unterschriftensammlung kommt, dann explodiert das und geht hoch auf 300 bis 500 Leute, die dann raus auf die Straße gehen, Unterschriften sammeln. Danach schrumpft es dann auch wieder. Aber im Kern so 30 bis 50 Leute arbeiten hier regelmäßig ehrenamtlich mit.
Wir haben schon drüber geredet, wie so die einzelnen Steps sind, aber gibt es noch so gesetzliche Grenzen, dass gesagt wird, das ist zum Beispiel ein Thema, da darf das Volk gar nicht drüber entscheiden? Ach so, ja. Oder also gibt es da auch solche Sachen?
Ja, also beispielsweise personelle Einzelmaßnahmen. Ja, also auch im Unternehmen darf ja nie Mitarbeiter seinen Chef rausschmeißen. Das ist ja mal eine Top-Down-Geschichte. Auch das ist jetzt beispielsweise ausgeschlossen bei Volksentscheiden.
Also wir können nicht den Bundeskanzler einfach wegentscheiden?
Nee, auf Bundesebene sowieso nicht. Auch auf Berlin-weiter Ebene wird das ein bisschen schwierig werden. Da sind gesonderte Hürden drin und das ist auch gut so. So, das Zweite ist, wir dürfen nicht unmittelbar in die Haushaltsgesetzgebung, also in den aktuell verabschiedeten Haushalt eingreifen, schon in die Zeit danach, aber nicht in den aktuellen Haushalt. Auch da will man einen gewissen Hebel davor setzen. Ob das auf Dauer gut ist oder geändert werden müsste, das wäre jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber es sind erstmal ein paar Hürden dabei und ein paar No-Gos, die ich durchaus auch für richtig halte.
Okay.
Oder wenn man die Verfassung ändern will, dann sind auch die Hürden, ja, also die Menge der Unterschriften, die man sammeln muss, auch nochmal höhere. Auch das ist ja im Parlament genau das Gleiche. Da kann ich auch nicht mit einfacher Mehrheit die Verfassung ändern, sondern brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung. Das sind einfach gute Schutzmechanismen, die auch in der direkten Demokratie eingebaut sind, um eine gesamte Demokratie zu schützen. Mhm. Man merkt es ja gerade mit Trump beispielsweise, wie schnell ein Volk verführt wird und auf mögliche Abwege kommt. Insofern ist es gut, wenn wir solche Schutzmechanismen auch drin haben.
Du hast gerade schon darüber gesprochen, man braucht eine sehr gute Idee, wo Leute sagen, da bin ich mit dabei. Wie war das beim Baumentscheid? Also hast du und Jennica, die das ja beide zusammen initiiert haben, wie habt ihr das Thema gefunden und dieses Potenzial sozusagen dieses Themas entdeckt?
Ja, bei mir war es so eine Geschichte, die sich über 2, 3 Jahre hinzog, wo ich irgendwie den Zusammenhang auf einmal entdeckt habe, dass Konservative mehr auf Klimaanpassung denn auf Klimaschutz stehen. Wenn man über Klimaanpassung spricht und mobilisiert, dann steigt auch das Wissen für Klimakatastrophe und dementsprechend auch die Akzeptanz für klassischen Klimaschutz. Da dachte ich, lohnt sich vielleicht mal über Klimaanpassung näher nachzudenken. Dann vor 2 Jahren sind eine Reihe an Bäumen gefällt worden. Da dachte ich, boah, wenn man jetzt so einen schönen alten Baum fällt und einen neuen nachpflanzt, dann schrumpft ja diese Kühl- und Schattenleistung vom Faktor 100 auf 1 runter. Und da war so die Idee geboren, jo, brauchen wir mal einen Baumentscheid mit dem Paragraph 1, der sagte, wenn jemand Bäume fällen will, muss dann gleicher Zahl Blätter vorher Bäume nachpflanzen. So, das war die fixe Idee, mit der ich unterwegs war. Und habe dann schließlich Jendika und Wolfgang von Nikose überzeugen können und gesagt, alles klar, das gehen wir mit an. Haben die Berliner Grünen-Initiativen eingeladen, haben große Brainstorming gemacht, Maßnahmen Zettelchen geklebt, sortiert, ersten Maßnahmenkatalog geschrieben und da ging es halt weiter, daraus ein Gesetz zu erarbeiten mit 20 ehrenamtlichen Juristinnen und Juristen. Jetzt sind wir mittlerweile in der Situation, wir haben ein zulässiges Gesetz. Wir haben einen Zeitplan, nämlich am 20. September nächsten Jahres, 2026, wird es einen Volksentscheid geben. Es sei denn, die Parteien nehmen unser Gesetz jetzt vorher im Abgeordnetenhaus mit an. Wir haben 75-80% Rückhalt gemäß Bevölkerungsumfragen. Wir haben 6 Parteien schon hinter uns. Das gab es auch noch nie bei Volksentscheiden zu so einer sehr, sehr frühen Phase. Und über 40-50 Verbände aus der Umwelt-, Sozial- und Branchenseite, die hinter uns stehen, da sind tatsächlich gut aufgestellt. Und ich schreibe es auch ein bisschen einer etwas angepassten Haltung zurück. Wir haben gesagt, wir wollen nicht ganz so provokativ auftreten, wie sonst Volksentscheide tun. Kein durch irgendwelche Reizwörter abschrecken, sondern ein einladender, völkerübergreifender, parteienübergreifender Volksentscheid zu sein.
Ja. Man hört da heraus, dass du mit dem Thema Volksentscheid natürlich schon Erfahrungen hast hier in Berlin, weil du hast den Volksentscheid Fahrrad mitgegründet und hast da eben einige Erfahrungen über, wie spricht man die Menschen an und wie kann man das richtig auf den Weg bringen. Dieses Engagement hatte dazu geführt, dass in Berlin das Mobilitätsgesetz verabschiedet wurde, das Forderungen der Initiative Volksentscheid Fahrrad enthielt. Kannst du noch mal rückblickend schauen, was hat dieser Volksentscheid Fahrrad denn wirklich gebracht? Es ist ja nicht so gewesen, dass jetzt der Gesetzesvorschlag 1:1 angenommen wurde.
Nee, tatsächlich nicht 1:1, aber wir haben ja auch ein Radgesetz geschrieben und das ist in größten Teilen aufgegangen. Also ich habe da mal auch ein Buch zugeschrieben zum ganzen Thema, was da übernommen wurde. Also wir haben tatsächlich weit mehr nachher reingekriegt, unsere Position auch alle umsetzen können. Also das Mobilitätsgesetz hat in Summe dazu geführt, dass in Berlin hunderte von Mitarbeitern eingestellt worden sind, die Radverkehrsplan machen auf Bezirksebene. Vorher waren es 2 in Berlin. Mhm. Wir hatten vorher 20 Polizisten bei der Fahrradstaffel. Jetzt haben wir fast 200 plus Ordnungsämter, die auch mit dem Fahrrad unterwegs sind. Da viel Bürgernähe draußen und tatsächlich das Falschparken auf Radwegen geht deutlich zurück in Berlin. Und wir haben diverse Radwege bekommen, die es vorher nicht gab. Es sind jetzt noch nicht die 800, die eigentlich im Gesetz mit drinstehen, aber 100, 150, wenn man wohlwollend zählt und auch Abstriche bei den Qualitäten macht. Wir haben ganz viele neue Fahrradstraßen bekommen. Also da tut sich einiges. Und vor allem auf der Straße merkt man, wir haben deutlich mehr Radverkehr als früher. Es hat also eine stadtweite Diskussion gegeben, auch über die Art und Weise, wie wir uns von A nach B bewegen. Und man kann ja eigentlich jedem Radfahrer als Autofahrer nur danken, wenn er umsteigt, weil dann sorgt er für weniger Stau und Parkplatzprobleme für die verbleibenden Autofahrer. Was aber ergänzend noch passiert ist aus dem Volksentscheid Fahrrad, ist ja der Verein Changing Cities gegründet worden. Und der wiederum, oder ich und viele andere, wir waren in über 55 Städten in der Republik unterwegs, haben immer so einen Impulsvortrag gehalten. Und daraus sind dann 55 Bürgerentscheide Radverkehr geworden. Darunter auch, glaube ich, 3 oder 4 auf Landesebene. Das heißt, es ist zigmal kopiert worden und hat bottom-up sozusagen von den Städten Richtung Land und Bund die politischen Realitäten verändert. Also wir hatten auf einmal eine Radverkehrspolitik auf Bundesebene, wie sie vorher nie gab. Also es sind mittlerweile 5 Radverkehrsprofessoren gestiftet worden. Etliche Standards und Richtlinien sind angepasst worden. Das hat also eine sehr, sehr starke Auswirkung auf Landes- und Bundesebene gehabt, die so am Anfang gar nicht intendiert war. Alex, und das kommt, das ist immer so der Moment, wenn ich erzähle beim Volksentscheid Fahrrad, wo mir oft Tränen in die Augen kommen, als wir damals diese 105.425 Unterschriften ausgezählt hat. Ich wusste das ja nicht, also ich kann nicht so gut lügen und nach der Woche sammeln wusste ich, wir werden es schaffen, aber ich habe dann einfach die Zahlen mir nicht mehr sagen lassen und dann wurde halt ausgezählt und dann stand ich wirklich mit heulenden Augen in der Ecke, weil da so eine politische Energie drin war, dachte ich, boah, das wird so viel Auswirkungen haben jenseits von dem, was in Berlin passiert und das war dann auch nachher so. Mhm. Also da hatte die Intuition und die Emotionen recht gehabt. 2-3 Jahre später hatte ich dann ja German Zero gegründet, haben diese Strategie der Bürgerentscheide, sag mal, systematisch umgesetzt, 2-3 Mitarbeiter eingestellt und daraus sind über 80 Klimaentscheide bundesweit geworden, die auch wieder auf lokaler Ebene das Thema Klimapolitik so auf die Agenda gesetzt haben, dass die Stadträte, die Stadtväter und Mütter nicht mehr drum herum kamen, als sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das ist das Gleiche, was wir mit dem Baumentscheid auch wollen. Bottom-up für eine Veränderung sorgen, die letztendlich Konflikte und Prioritäten Prioritäten rund um Geld, um Personal und Budgets und um Fläche letztendlich austrägt, wo unsere parlamentarische Demokratie gerade, sagen wir mal, mit Springerpresse und Boulevardmedien so ihre Schwierigkeiten hat. Also eigentlich helfen wir unseren gewählten Abgeordneten. Das könnten unsere besten Freunde sein.
Und das, was du jetzt erzählt hast vom Volksentscheid Fahrrad, beginnt nun auch zu passieren beim Baumentscheid, denn es gibt den ersten Ableger vom Baumentscheid.
Ja, tatsächlich fahren wir nach München morgen. Ja. Keine Ahnung, wann es gesendet wird, aber morgen Mitte Juli fahren wir nach München.
Jetzt gerade ist es quasi ganz frisch verkündet worden, Es wird einen Baumentscheid in München geben.
Genau, das ist der zweite Baumentscheid in der Republik und damit geht auch unsere strategische Zielsetzung, nämlich einen solchen Schneeballeffekt in Deutschland auszulösen, der geht in Erfüllung, jetzt auch gerade, wo wir diese Podcast-Aufnahme machen, macht meine Kollegin Julia gerade ein Gespräch mit einem potenziellen Starter in Braunschweig. Letzte Woche hatte ich mich mit Leuten aus Frankfurt unterhalten. Also das wird wahrscheinlich sich schneller verbreiten, als wir da gucken können. Dann passiert genau das auch, was wir hoffen, dass Stadt für Stadt und vielleicht auch Kreis für Kreis Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, gewählte Volksvertreterinnen und Vertreter merken, die Menschen wollen eine andere Politik. Die wollen, dass dafür Geld ausgegeben wird und die möchten, dass wir dort handeln, entscheiden und politische andere Prioritäten setzen.
Das ist auf jeden Fall etwas, was für mich sich schon anfühlt, auch wie ein Erfolg, selbst wenn der Baumentscheid jetzt noch nicht an der Stelle ist, wo wir wirklich wählen können und vielleicht sogar die Wahl gelingt, ist das aber auf jeden Fall schon ein großer Erfolg, finde ich.
Ja, definitiv obendrein. Wenn ich jetzt vor 2 Jahren nochmal schaue, da gab es kaum eine NGO, die sich aktiv mit dem Thema Klimaanpassung beschäftigt hat. So mittlerweile war es bei Fridays for Future eine der 6 großen Themen bei der Bundestagswahl. Diverse NGOs greifen das Thema Klimaanpassung auf. In den Medien ist es stark mit drin, als hier der Gendarmenmarkt in Berlin, also ein schöner Platz in der Stadtmitte, umgebaut wurde für 20 Millionen Euro, angeblich Klima angepasst, kamen die Journalisten und sagten, und wo sind jetzt eigentlich die Bäume? Also war mal wieder so eine kleine Pleiten-, Pech- und Pannennummer für Berlin. Mhm. Also irgendwas in Sachen Klimaanpassung umzubauen, aber die Bäume zu vergessen. Ja. Und das zeigt, wie wichtig solche Baumentscheide noch sind, weil wir offensichtlich mit der direkten Demokratie Lerndefizite und einen Time-Lag der bestehenden Parteien korrigieren und sie wieder mit dem konfrontieren oder in Verbindung setzen, was das Wahlvolk heutzutage auch will. Mhm. In dem Fall eine Politik, die für Hitze, gegen Hitze, Dürre, Klimawandel, für Bäume, für Stadtgrün und für Hitzeschutz halt sorgt.
Genau. Ich möchte nochmal, wir haben schon am Anfang so ein bisschen erklärt, was eigentlich ein Volksentscheid ist und wie das abläuft. Ich möchte aber am Beispiel vom Baumentscheid nochmal diesen Ablauf genau erklären, damit den Leuten auch klar ist, wie funktioniert das, wo stehen wir denn jetzt eigentlich gerade und wie geht's weiter. Das Ganze startet mit der Volksinitiative und einem Gesetzentwurf. Du hast schon erzählt, unter Beteiligung von mehreren Experten wurde das Bäume-Plus-Gesetz geschrieben oder auch Klimaanpassungsgesetz, das hat 2 Namen. Das enthält umfassende Maßnahmen zur Klimaanpassung in Berlin. Für dieses Gesetz haben jetzt 33.000 Berlinerinnen und Berliner ihre Stimme abgegeben und damit das Volksbegehren eingeleitet. Ja, also das sind diese Begrifflichkeiten.
Nee, noch präziser.
Noch? Ja.
Wir haben uns das Recht erarbeitet, ein Antrag auf Volksbegehren stellen zu dürfen und können zu einem bestimmten Zeitpunkt dann das Volksbegehren verlangen, dass es tatsächlich durchgeführt wird. Das wiederum hängt jetzt davon ab, was das Abgeordnetenhaus in den nächsten 4 Monaten macht. Also es hat jetzt bis Anfang November Zeit, unser Gesetz im Wesentlichen anzunehmen. So, wenn wir sagen, jawohl, sind wir mit einverstanden, dann kommt die große Party Anfang November, wir sind dann durch und fertig. Wir brauchen da kein Volksbegehren, kein Volksentscheid mehr. Sollten die allerdings in Größenordnung von unserem Gesetz abweichen wollen und es zerfleddern, so ein bisschen Rosinenpickerei betreiben, dann können wir verlangen, dass das Volksbegehren durchgeführt wird. Das muss dann die Stadt Berlin organisieren. Also es gibt dann Sammelstellen in allen Bezirksverwaltungen, die müssen auch die Unterschriftenbögen drucken, aber wir werden tatsächlich wieder zum Sammeln auch auf die Straße müssen. Dann ist die Aufgabe, halt diese 250.000 Bruttounterschriften zu sammeln, um 170.000 Nettounterschriften zu kriegen. Und wenn das erfolgreich ist, dann gibt es den Automatismus, dass dann automatisch der Volksentscheid folgt. Und der muss dann an einem Wahltag stattfinden, wenn halt von 1 bis 8 Monaten eine Wahl stattfindet. Und das ist dann der 20. September 2026. Ja. So, das heißt, wenn das Abgeordnete jetzt nicht entscheidet, wie wir es wollen, dann kommt es im Volksentscheid. Da wir jetzt schon 75% Rückhalt der Bevölkerung haben, werden wir den tatsächlich gewinnen. Also ich bin mittlerweile auf dem Trip nicht mal mehr Wetten abzuschließen, weil es unfair wäre, weil ich weiß, dass wir es gewinnen werden.
Mhm. Ich hätte gedacht, dass das jetzt schon durch ist, dass der Berliner Senat ja schon gesagt hat, nee, wir wollen es nicht, eigentlich sich gar nicht mehr stellt.
Vorsichtig, wir haben uns leider in der Republik und auch in Berlin angewöhnt, Politik zu sehr zu vermischen. Wir haben ja Exekutive und Legislative. Mhm. Senat ist Exekutive, gewählt von der Legislative. So, wenn die Exekutive jetzt sagt, und das ist auch einer der Gründe, warum ich gerne mit dir nochmal sprechen wollte, ja, und Volksentscheidung mal erklären. Interessant ist, wenn die Exekutive, die ja nachher eigentlich einen Auftrag vom Volksgesetzgeber kriegt, etwas umzusetzen, sagt, wir haben da keinen Bock drauf. Mhm. Das finde ich schon mittelmäßig frech, weil wir zahlen ja erstmal deren ganzen Löhne und Gehälter und deren Job ist halt, die Gesetze zu erfüllen, wie der Volksgesetzgeber oder der Parlamentsgesetzgeber, also die parlamentarische Demokratie, sie bestimmt. So, das hat jetzt der Senat aber getan. Jetzt ist aber der Senat nicht das Gleiche wie die Fraktionen im Parlament, also die verschiedenen Parteien mit ihren Parteienvertretern. Und die wiederum mischen jetzt ganz kräftig das Thema auf. Die CDU hat einen Antrag oder sagen wir einen Beschluss, ein Positionspapier beschlossen zum Thema Hitzeschutz und Hitzeaktionsplan. Die Grünen haben ein entsprechendes Ding mit drin. Die Grünen, Linken, SPD, ÖDP, Tierschutzpartei, Klimaliste, Volt haben alle miteinander einen Parteitags- oder Vorstandsbeschluss gefällt, uns zu unterstützen. Also wir merken gerade vorn hinter den Kulissen, dass es sehr, sehr viel Rückhalt dafür gibt. Insofern kann es durchaus sein, dass wir in den nächsten 4 Monaten schon fertig werden. Dann können wir uns viel Arbeit ersparen und können den Brüdern und Schwestern der Republik helfen, Gleiches halt zu tun. Aber es kommt auch oft die Kritik, das Ganze sei zu teuer und deshalb können wir uns Hitzeschutz nicht leisten, was ja eine komische Haltung irgendwie ist. Ne? Also Hitzeschutz geht ja nicht weg, nur weil es billiger wird, sondern es geht weg, wenn man was tut. Und das ist ja die Diskussion, die wir führen wollen. Bitte gebt hier mehr Geld für Hitzeschutz und Bäume aus, als für, keine Ahnung, Autobahnen oder neue Umgehungsstraßen.
Mhm. Okay, also das war nochmal wirklich spannend, dass du das erklärt hast. Es gab ja auch noch
ein paar Feinheiten. Ne?
Was denn?
Auch jetzt wieder die Exekutive, die ja eigentlich, sag mal, der Dienstleister der Legislative ist, hat aber eine ganz wichtige Aufgabe, unser Gesetz zu prüfen. So, jetzt haben die so 2 Punkte gehabt, auf die sie wirklich keinen Bock hatten. Also wir haben so 20-seitige Ablehnung bekommen und es gab 2 Stellen, wo jeweils so 3, 4 Textseiten da waren und dachten wir, okay, jetzt musste hier das arme Referat sich alle möglichen rechtlichen Gründe ausdenken, warum dieses Gesetz rechtlich nicht zulässig ist. Aber eigentlich ist es eine politische Entscheidung, wenn man sagt, genau das wollen wir nicht drin haben.
Du redest jetzt von der Zulässigkeitsprüfung.
Ja, genau.
Genau, danach wollte ich gerade fragen. Genau. Also es gab eine Zulässigkeitsprüfung, die wir ja tatsächlich jetzt bestanden haben. Aber vorher haben Sie noch 2 Stellen beanstandet im Text.
Ja, nicht nur 2. Also es kam ja 20 Seiten Abbildungstext.
Ja.
Wobei der Senat, also die Exekutive, wieder eine Beratungspflicht an uns als Initiative hat, dass wir ein gutes Gesetz, ein rechtlich zulässiges Gesetz hinkriegen. Insofern kamen tatsächlich sehr, sehr viele gute Hinweise. Aber es gab halt diese 2 Stellen, wo man merkte, da hat der Senat jetzt keinen Bock mehr drauf.
Sie wollen das inhaltlich nicht so.
Sie wollen es inhaltlich nicht, ne.
Genau.
Und wir haben dann halt immer wieder verhandelt und gute Argumente gebracht. Insofern haben wir die tatsächlich auch ein bisschen abgewandelt, aber komplett auch retten können. Also teilweise sogar auch verschärft. Also mal so ein konkretes Beispiel. Es gab vorher das Recht, dass die Bürger, wenn der Senat den Straßenbaumverlust oder die negative Bilanz der letzten 10 Jahre, nämlich also mehr Bäume fällen als nachzupflanzen, wenn er das nicht aufholt, dann hätten wir Bürger bis zu 8000 Bäume nachpflanzen dürfen. Mit Schippe und Spaten, was weiß ich nicht. Das mochte der Senat in Bezirke nicht. In Teilen kann ich das nachvollziehen, wenn es Bürger mit Schippe und Spaten losziehen. Das ist vielleicht auch so eine nicht ganz schöne Vorstellung. Aber jetzt haben wir tatsächlich rein verhandelt, dass Bürger das dürfen. Sie müssen allerdings einen fachkundigen Dienstleister beauftragen. Der Senat kann noch mal ein paar Regeln aufstellen, an was ein fachkundiger Dienstleister ist. Aber die Zahl wurde jetzt von 8.000 auf 100.000 Bäume erhöht. Das heißt, wir können jetzt viel mehr dazu beitragen, dass viel schneller nachgepflanzt wird, wenn der Senat dieser Pflicht selber nicht nachkommt. Ein Beispiel.
Ja.
Und das Zweite, wir hatten auch im Gesetz drin eine Änderung des Berliner Straßengesetzes. Und im Straßengesetz ist geregelt, wie eine Stadt mit ihren eigenen Flächen umgibt. Ob sie also aus einer Fläche eine Straße macht oder einen Schulhof oder einen Park oder einen Wald oder einen Minipark oder eine Kühlinsel oder einen Baum oder eine Baumscheibe. So.
Mhm.
Und da haben wir jetzt eine Formulierung reingebracht, die ursprünglich hieß, für das Einrichten von Kühlinseln darf auch Straßenraum entwidmet oder Teile entwidmet werden. Und da haben wir jetzt aber die ganze Palette mit rein, Bäume pflanzen, Baumscheiben vergrößern, Kühlinseln, größere Parks, Entsiegelung von Flächen, sodass tatsächlich nachher die Bezirke dann auch das rechtliche Werkzeug instrumental in der Hand haben, um das auch entsprechend durchzusetzen.
Mhm. Kannst du vielleicht mal diese Zusammenarbeit, die ja dann dort stattgefunden hat, also es gab ja dann Gespräche mit Vertretern des Senates,
wie sowas über diese stattfindet?
Wie findet sowas statt?
Wenn man sich das vorstellen kann?
Ja.
Übers Telefon. Nee, Spaß beiseite. Also, wir hatten ja offiziell eine 5 Monate Frist. Da haben wir ein, 2 Mal bei der Vertreterin im Referat halt angerufen, sagen, wie es denn aussieht mit der Frist.
Was ist das überhaupt für ein, also gibt es da jemand so, der ist zuständig für Volksentscheide? Ja, da ist genau, schon wieder jemand mit dem Volksentscheid so, da du bist jetzt diejenige, die immer
wir müssen wieder arbeiten. Muss. Ja, genau. Es gibt ein Referat für Volksentscheide und Bürgerentscheide und genau solche Dinge. Das sind also 1, 2 von den Kolleginnen dort kannte ich jetzt vom Volksentscheid Fahrrad noch und 2 sind es neu dazugekommen, die ich vorher nicht kannte. Und hat mit denen wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Also die wollen auch, dass wir einen guten, aber rechtssicheren, rechtskonformen Volksentscheid durchführen können. Insofern hatten wir denen einfach eine sehr gute Zusammenarbeit. Und wie gesagt, wir haben ein paar Mal nachgefragt, ob es jetzt zeitlich die Frist bleibt. Und siehe da, es wurde nicht nur Ende April eingehalten, sondern Mitte April haben sie sogar schon uns vor Ostern das Ergebnis der Zulässigkeitsprüfung geschickt. Das war halt erstmal ein negatives, also ein 20-seitiges Schreiben. Das kam dann per Papier, aber auch per Mail, also parallel sozusagen. Ja, und dann haben wir uns drüber hergemacht, haben wieder unsere Juristen an den Tisch geholt, also haben wieder 4, 5 Leute am Wochenende durchgearbeitet und haben dann überlegt, wo schreiben wir das Gesetz um, haben das in den Senat dann wieder geschickt, dann haben wir um ein Beratungsgespräch gemäß diesen Beratungspflichtparagraphen auch dann anberaumt und saßen dann bei denen tatsächlich im Referat, also haben eben einen Kaffee gekriegt und ein Glas Wasser und da saßen dann auf der anderen Seite 3 Leute, 3 Juristen und haben dann die 2 Themen, die sie hatten, einfach mal diskutiert und guckt, wo möglicherweise Lösungsmöglichkeiten sind, denn wir haben denen auch zu verstehen gegeben, wir glauben jetzt nicht, dass das ein rechtliches Problem sei, ne? Und wenn wir das durchziehen, dann könnten wir nachher...
Mit dieser Umwidmung.
Ja, Umwidmung oder dieses andere Thema, da ging es um den Kontrollrat Klimaanpassung, dass er im Senat auf die Finger schauen darf. So, und da haben wir dann festgestellt, es gibt durchaus Lösungen, wo man von der anderen Seite mitgehen kann. Und dann gesagt, gut, was sollen wir uns jetzt weiter verbiegen, wenn eigentlich der Sinn und Zweck unseres Gesetzes dort weiter erhalten bleibt. Insofern haben wir dort dann wieder was zugeschickt, dann wieder nochmal telefoniert. Dann haben wir uns einmal am Telefon auch kurz beschimpft, aber es war dann auch wieder ganz nett, war auch gut, dass das mal rauskam. Mhm. Aber in Summe war es eine gute Zusammenarbeit. Wir haben dann auch die Senatorin nochmal an verschiedenen Stellen gelobt und ihr Team, dass es da eine gute Zusammenarbeit gab. Aber das eigentlich Spannende ist, dass ja eine Senatsverwaltung dann, also die Innensenatsverwaltung mit diesem Referat, fragt dann die zuständige Fachverwaltung, wollten wir das Gesetz jetzt oder nicht? Und was gefällt euch denn da nicht dran? Und dann sagen die, ja, die Punkte, die wollen wir alle nicht haben. Und dann denkt sich dieses arme Referat halt ein paar rechtliche Gründe aus und schickt uns dann 20 Seiten Abfürsagetext.
Ja.
Das hat uns dann sportlich angestachelt.
Ja.
Und wir haben Schluss den Fight dann gewonnen.
Kann man daraus auch ableiten, welche von den Maßnahmen sozusagen schon eher angenommen werden könnten und welche nicht? Also das hier.
Ja, also das merkt man dann. Also entweder sind konkrete Hinweise dann da, wo es dann um leichte Textveränderungen geht. Oder es sind in dem Fall einfach 3 Textseiten, wo man merkt, boah, das ist jetzt irgendwie, selbst als Laie merkt man, dass die Gründe sich so ein bisschen komisch irgendwie anhören. Aber ein Jurist guckt dann nochmal schneller drüber und merkt dann, das wollten sie jetzt einfach nicht. Ne? Und dann ist ja so eine Gemengelage. Also Politik ist ja letztendlich auch die Kunst des Möglichen und des Verhandels und Kompromiss. Ne? Kann man sich auch fürs Zivilleben merken. Ne? Kompromiss ist, wenn am Schluss alle ein bisschen unzufrieden sind.
Ja.
Genau. Am Schluss waren wir tatsächlich gar nicht unzufrieden, sondern haben wir mehr verhandelt und rausgekriegt, als wir wollten. Aber es ging darum, einfach miteinander ins Gespräch gehen und zu gucken, wo wir gemeinsame Lösungen hinkriegen, wo die andere Seite auch mitgehen kann. Die will ja auch ihre Fristen einhalten, will keinen Ärger mit den anderen Senatsverwaltungen. Insofern, das haben wir tatsächlich alles gut miteinander hinbekommen. Also ich kann einfach nur Menschen, die Volksentscheide oder Bürgerentscheide starten wollen, auf der anderen Seite auch den Menschen wiederzusehen und mit denen ins Gespräch zu geben. Oft wollen die Positives tun und haben halt bestimmte Regularien und Prozesse abzuhalten oder Rationalitäten. Wenn man dann aber im Augenzwinkern sich mal in die Augen schaut, dann kommen auch gute Sachen dabei heraus.
Wir haben ja jetzt gehört, der Senat hat gesagt, vor allem finanzielle Gründe sind da im Raum, weshalb man dieses Gesetz jetzt nicht so annehmen könnte. Was wir im Moment auch erleben, ist, dass die Stadt versucht, an diversen Stellen zu zeigen, dass sie ja in puncto Klimaanpassung schon handelt oder vorhat zu handeln und dann bestimmte Ideen jetzt hervorbringt. Ist das jetzt schon was, wo man sagen kann, Mensch, da haben wir jetzt schon was erreicht, weil die Stadt sagt, ja, jetzt machen wir Klimaanpassung. Wie bewertest du jetzt gerade diese Aussagen?
Ja, wir merken jetzt zunehmend, dass der Senat zunehmend so kleine PR-Geschichten macht, mal irgendwie eine kleine Streuobstwiese auf 3 oder 5 Quadratmetern oben auf eine Bushaltestelle drauf pflanzt und sagt so, das ist jetzt mal der
mit
Beitrag.
Mit Augenzwinkern.
Mit viel Augenzwinkern. Sag ich, ja, genau, eine ist ganz super, aber wir haben ja wahrscheinlich tausende Bushaltestellen in Berlin. Und wenn man dann von oben auf diese Bushaltestelle draufschaut, dann ist das wie das Flächenverhältnis 1 zu 100. Also man sieht dann drumherum nur Beton und Asphalt und denkt sich, jo, eigentlich, wenn ihr jetzt nochmal so einen kleinen Volleyballplatz entsiegelt hätte und eine Rasenfläche rund um die Bundesbushaltestelle gemacht hätte, dann wäre es für den Effekt, wo man wirklich auf die Schulter klopfen kann, sagt so, und von dem jetzt bitte nur noch 1000 weiter. Aber so hat so ein kleines Geschmäckle von gehabt, wir glauben mal, dass die Journalisten nicht so genau nachschauen und einen netten Pressebericht draus machen und dann gucken wir, was passiert.
Ja, also das ist jetzt erstmal so ein paar Aktionen, die oberflächlich den Leuten ein gutes Gefühl geben sollen.
Ja, aber ich will jetzt natürlich der Stadt Berlin auch nochmal loben. Also tatsächlich haben wir alles an Elementen schon da, aber halt manchmal nur eins davon.
Ja.
Und nicht genügend. Wir wollen ja systematischen Hitzeschutz in allen Straßen haben. In den 170 Vierteln, die seit 10 Jahren bekannt sind als thermisch hochbelastet, wo so gut wie nichts passiert. Wir haben beispielsweise hervorragende Veränderungen bei Neubaugebieten. Da wird in Sachen Regenwasser, Weiternutzung ganz, ganz viel gemacht. Da sind viele Schwammstadtflächen mit dabei. Also da kann man sagen, jawohl, da passieren die Dinge, aber 95-97% der Stadt ist längst gebaut. Da tut sich halt nichts mehr. Und dort müssen wir Veränderungen mit reinbringen. Das ist da, wo die Menschen wohnen, die alten Menschen, teilweise halt die auch mit wenig Geldbeutel, die sich keine Klimaanlage leisten können, sozusagen schutzlos Hitze, Dürre und Klimawandel ausgesetzt sind.
Mhm. Was würdest du sagen, ist ab jetzt wichtig zu tun, damit dieser Volksentscheid dann auch erfolgreich wird? Also du hast zwar gerade schon gesagt, genau, wir haben jetzt gerade sehr viel Rückhalt, es wird viel über das Thema gesprochen, aber was glaubst du, ist jetzt gerade wichtig, damit es gut weitergeht?
Genau, die Parteien werden versuchen, jetzt einen Beschluss in diesen 4 Monaten hinzubekommen und werden auf uns zugehen, mit uns verhandeln wollen. So, und da werden wir uns in die eine Richtung aufstellen müssen. Und entweder sagen, nee, wir verhandeln nicht, wir haben hier eine gute Lösung, das ist ein Mindestschutz, ihr könnt gerne auch andere Sachen vorschlagen, also Themen, die wir nicht mit drin hatten, ne? U-Bahn, S-Bahn, Bahnfahrzeuge, Busfahrzeuge werden in der Regel für Klimazone 2 ausgeschrieben, also moderate Temperaturen, aber wir werden mittlerweile oder in naher Zukunft ja oft Temperaturen im Sommer haben, wie sie in Südeuropa gang und gäbe sind.
Also das heißt, das muss einmal komplett die ganzen Fahrzeuge ausgetauscht werden, damit es überhaupt...
Ja, zumindest ist, wenn neue gekauft werden müssen. Das können, aber das tun sie halt jetzt noch nicht. Das heißt, wir werden eine Situation möglicherweise kriegen, wo bei Hitze es einen ÖPNV-Shutdown gibt, weil ein verantwortlicher Unternehmer nicht mehr sicher seine Fahrgäste in ein Fahrzeug reinlässt, was eigentlich nur noch kollabierende Klimaanlagen haben kann. Zweites Beispiel, wo man auch weit über unser Gesetz hinausgehen kann. Wir haben etliche Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, die nicht klimatisiert sind. Da wird sich dann, weil alte Menschen der Hitze ja ganz anders leiden als junge, werden wir irgendwann Hitzetriage-Entscheidungen treffen müssen. Wen von den Alten werden in die klimatisierten Räume und welche entsprechend auch mit nicht. Das sind genauso unschöne Entscheidungen, vielleicht nicht an dem Ausmaß wie bei Corona- und Lockdown-Zeiten, aber letztendlich ist es die gleiche Entscheidung über Wohlbefinden und möglicherweise auch Tod, wie wir sie früher auch hatten. Oder das Thema Homeschooling, ne? Hitzefrei, ich weiß nicht, wie die aktuellen Regelungen sind, aber 25 Grad, so kenne ich es aus meiner Kindheit, oder mit Kindern mittlerweile 30 Grad zumutet oder 35, keine Ahnung, aber irgendwann werden sie halt reihenweise morgens nach Hause geschickt und dann haben Eltern, die auch berufstätig sind, das Thema Homeschooling an der Backe und müssen überlegen, wie sie ihren
Homeschooling bei 40 Grad.
Das auch noch, genau. Und dann vielleicht eine überhitzten Wohnung, die keine Klimaanlage hat. Also das sind Themen, auf die Berlin zukommt, wo wirklich jede Partei und auch der Senat herzlich eingeladen ist, weit über unseren Bäume-Plus-Gesetz als Mindestschutzgesetz noch weitergehende Maßnahmen zu entscheiden, zu treffen und anzuschieben. Denn die brauchen ja alle ihre Zeit.
Ne, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, dass das, wie du gerade gesagt hast, so Mindestforderungen eigentlich sind.
Genau.
Und es auch Meinungen gibt, dass das eigentlich zu wenig ist.
Ja, und teilweise, wenn man so guckt, wir haben jetzt an vielen Straßen, haben wir schon alle 15 Meter einen Straßenbaum. Also das ist eigentlich Gewohnheitsgeschichte schon fast. Und da, wo sie nicht sind, da fehlt es den Menschen halt auch so. Also wahrscheinlich freuen die sich, wenn diese Regelung umgesetzt wird und Stück für Stück dann diese Bäume in die Straßen mit reinkommen und den Wohnwert, den Aufenthaltswert steigern. Und Leute, die sich gerne wieder draußen auf der Straße aufhalten, weil dann ja auch diese kleinen Kühlinseln gebaut werden im 150 Meter Umkreis, mindestens eine Bank, zwei Bäume und ein bisschen Rasen dabei. Also wollen wir das Leben und die Nachbarschaft auf die Straße holen, dass Berlin nicht mehr ein Ort wird, wo die Menschen alleine sind, Hitze und Klimawandel leiden, sondern einfach wieder eine Begegnung ist und wir miteinander das Ganze hinkriegen. Mhm.
Hast du jetzt im Verlauf schon so eine Erlebnisse gehabt, wo du gemerkt hast, ey, das Thema kommt bei den Leuten an und sie verstehen es? Also ich muss einfach für mich selber sagen, dass ich, seit ich hier mitmache beim Baumentscheid, viel mehr diese Stadt verstehe und warum sie sich so erhitzt. Das waren Dinge, über die ich teilweise nicht nachgedacht habe. Ich habe es wahrscheinlich gespürt, aber ich habe es nicht so reflektiert und verstanden. Hast du das Gefühl, dass dieser Volksentscheid auch einfach dazu führt, dass die Menschen das viel mehr reflektieren und annehmen? Hattest du schon solche Begegnungen, Gespräche?
Ja, ich hatte vor dem Volksentscheid oft das Gefühl, dass beim Thema Bäume es einen großen Konsens weit über die üblichen politischen Lager hinaus gibt. Und das hat sich jetzt in unseren Umfragen mehrmals gezeigt, dass wir da 75-80% Rückhalt haben, auch 70% bei CDU oder AfD-Wählern, wo in der Klimaszene ja niemand dran geglaubt hätte. Und diese Wertschätzung gegenüber Bäumen und Stadtgrün hat sich verändert. Also es ist ein Gesprächsthema, wo die Leute darüber sprechen. Man sieht ja oft im März, April schon diese grau gebrannten oder verbrannten Rasenflächen oder Wiesen. Also wir merken ja, was da draußen passiert. Und dass das zunehmend erlaubtes Gesprächsthema wird oder durch so Presseberichte dann auch am Stammtisch mal gesprochen wird oder in der Kantine im Büro. Das ist das, was passiert. Und jetzt am Freitag hatte ich noch tatsächlich ein sehr schönes emotionales Erlebnis. Das war bei einer Konferenz, Urban Utopia nannte sich. Und am Anfang sollten wir dann mal kurz für ein paar Minuten unsere Augen schließen. Und da hat dann die Dame vorher gesagt, so jetzt atmet mal tief Luft ein und jetzt macht euch klar, diesen Sauerstoff haben die Bäume und die Pflanzen für euch produziert. Und wenn es wieder ausatmet, könnte sicher sein, auch die werden dieses Kohlendioxid wieder in Sauerstoff verwandeln. Die helfen uns, die sind gut für uns. Mhm. Und das so emotional nochmal mitzukriegen, das fand ich, also erst dachte ich so komisch, ne? Gerade so als Mann ist man immer so bei esoterischem Zeugs und Augen schließen und eh so ein bisschen distanziert. Das war richtig gut. Mhm. Und so, wenn man Leute hört, wie sie über Bäume sprechen oder ihre Nachbarschaft, wie sie dran hängen und sie teilweise auch schmücken. Wir haben diese ganzen Demos da am Tempelhofer Damm gemacht, wo 200 Bäume gefällt werden sollen. Das ermutigt. Und es ist auch gut, dass wir diese Diskussion führen, denn in Deutschland haben wir tatsächlich ein historisches Baumbewusstsein. Im Mittelalter sind 80-90% der Wälder abgeholzt worden. Dann hatten wir die Verstädterung im 19. Jahrhundert. Und das hat seine Auswirkungen gehabt in der deutschen Kultur, im Liedgut, in Texten der ganzen Romantik. Und von diesem Baumbewusstsein profitieren wir jetzt. Deshalb sagen wir auch immer so lustigerweise, das deutsche liebstes Kind ist der Baum.
Mhm. Ja, den Satz habe ich von dir schon öfter gehört jetzt. zum Schluss möchte ich nochmal zum Thema Volksentscheide, direkte Demokratie dich fragen, was du glaubst, welche Rolle so ein Volksentscheid spielt, auch in diesen Zeiten, wo wir alle ja über Politikverdrossenheit reden und die Krise der Demokratie und so weiter. Also was glaubst du, welche Rolle spielt das? Wie bewusst ist es eigentlich den Menschen, dass das ein Mittel ist, was sie ergreifen können?
Volksentscheide sind tatsächlich eine notwendige Korrektur, eine notwendige Lernhilfe für Parteien, die in einem sehr engen Gerüst drin sind von Boulevardmedien, die alles Mögliche skandalisieren, aus einer Mücke einen Elefanten machen, aus parteiinternen Karrieremechanismen und Hackordnungen, wo man gar nicht frei und offen diskutieren kann. Insofern helfen Volksentscheide und Bürgerentscheide, ein Thema so auf die Agenda zu setzen, dass die gewählte Politik mit ihrem Medienumfeld wieder gut damit umgehen kann. Also eigentlich gehen wir jetzt für die Parteien ins Feuer, klären den Konflikt mit der Bevölkerung, sagen so, wir glauben, dass es eine andere Meinung gibt und wir werden an der Urne zeigen, dass diese Mehrheiten auch da sind. Also Politikverdrossenheit wird durch Volksentscheide korrigiert. Ich hätte mir das sehr gewünscht auf Bundesebene.
Dass es Volksentscheide auf Bundesebene gibt.
Genau, da gab es einen Antrag beim Wahlparteitag der Grünen im Dezember 2020, in der es dann leider abgelehnt worden von der Parteispitze. Da war ich nicht nur sehr unglücklich, sondern tatsächlich betrübt bis sauer. Denn möglicherweise hätten wir mit Volksentscheiden auf Bundesebene längst eine andere Klima- und Energiegesetzgebung, als wir sie gerade haben. Mhm. Also da wurde leider eine historische Chance vertan. Ich würde mir wünschen, dass in verantwortlicher Haltung von den großen Parteien das Thema Volksentscheide auf Bundesebene noch eingeführt wird und damit die parlamentarische Demokratie einen Korrekturmechanismus, nämlich die direkte Demokratie, an die Seite bekommt.
Mhm. Dann nehmen wir das jetzt als Schlusswort. Und haben ein bisschen was gelernt, ein bisschen mehr, auch ich mal wieder, sehr schön, über das Thema Volksentscheide. Vielen Dank.
Gerne, gerne. Danke auch.
Und, hast du jetzt Lust, dich beim Baumentscheid für eine wetterfeste Stadt zu engagieren? Wir suchen immer Menschen, die mitmachen und uns unterstützen. So kannst du helfen. Sprich über den Baumentscheid. Teile unsere Idee mit deinen Freunden. Abonniere diesen Podcast und teile diese Folge. Damit wir unsere Arbeit machen können, brauchen wir auch finanzielle Unterstützung. Hilf uns mit einer Spende oder einer Fördermitgliedschaft. Bleib informiert. Mit dem Baumentscheid Newsletter bekommst du alle wichtigen Infos, genauso auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Und du kannst mit anpacken. In unserem Team gibt's viele Aufgaben für ehrenamtliches Engagement. Schreib uns an, wir sprechen gern mit dir darüber, wie und wo du dich aktiv einsetzen kannst. Wir freuen uns auf dich. Alle Infos findest du auf baumentscheid.de und in den Shownotes zu dieser Folge.